Wir hören auf den Predigttext für den heutigen Karfreitag aus Johannes 19, die Verse 16 bis 30. Jesu Kreuzigung und Tod. Sie übernahmen Jesus und er selbst trug das Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihn. Und mit ihm zwei andere, auf jeder Seite einen, in der Mitte aber Jesus. Pilatus ließ auch eine Tafel anfertigen und oben am Kreuz befestigen. Die Inschrift lautete: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Tafel lasen viele Juden, weil der Platz, wo Jesus gekreuzigt wurde, nahe bei der Stadt lag. Die Inschrift war hebräisch, lateinisch und griechisch abgefasst. Da sagten die Hohepriester der Juden zu Pilatus: Schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile daraus, für jeden Soldaten einen Teil. Und dazu das Untergewand. Das Untergewand war aber ohne Naht von oben ganz durchgewoben. Da sagten sie zueinander: Wir wollen es nicht zerteilen, sondern darum losen, wem es gehören soll. So sollte sich das Schriftwort erfüllen: Sie verteilten meine Kleider unter sich und warfen das Los um mein Gewand. Dies taten die Soldaten. Bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas, und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Danach, da Jesus wusste, dass nun alles vollbracht war, sagte er, damit sich die Schrift erfüllte: Mich dürstet. Ein Gefäß voll Essig stand da. Sie steckten einen Schwamm voll Essig auf einen Isopzweig und hielten ihn an seinen Mund. Als Jesus von dem Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Wie oft haben wir diesen Bericht von der Kreuzigung und dem Tod von Jesus schon gehört, gelesen oder darüber gesprochen? Und trotzdem bleibt das, was da vor knapp 2000 Jahren in Jerusalem an Karfreitag geschehen ist, bis heute ein Geheimnis für uns. Denn kann man das jemals begreifen? Kann man jemals erfassen und erklären, was Gott dort am Kreuz getan hat? Wir haben es eben im ersten Lied gesungen: Abgrund der Liebe, Abgrund der Liebe, wer kann dich ergründen? Ich glaube, wir werden das nie so ganz durchdringen, was Gott da am Kreuz getan hat. Aber es lohnt sich besonders heute an Karfreitag, das Kreuz anzuschauen und dem Geheimnis von Gottes Handeln auf die Spur zu kommen. Was ist da eigentlich geschehen an Karfreitag? Rein äußerlich ist klar, was passiert ist, nämlich die Kreuzigung eines Mannes, der vorgab, der König der Juden zu sein. Sehr sachlich und nüchtern, ohne jede grausamen Details, fast so wie ein Protokoll, berichtet der Evangelist Johannes davon. Jesus trägt sein Kreuz hinaus zur Stadt, zur Schädelstätte, dem Ort der Hinrichtung. Zwei andere werden links und rechts mitgekreuzigt, Jesus in der Mitte. Eine Holztafel wird über dem Kreuz angebracht. Die Juden haben einen Einwand gegen die Inschrift. Pilatus aber beharrt darauf, dass die Inschrift bleibt: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Dann teilen die Soldaten das Gewand von Jesus. Unterhalb des Kreuzes dann noch vier Frauen und der Jünger Johannes. Dann geht es auf das Ende zu. Nach 6 Stunden ohne Flüssigkeit ist der Gaumen ausgetrocknet. Jesus hat Durst und ruft nach etwas zu trinken. Die Soldaten geben ihm Essig, genauer gesagt sauren Wein. Wahrscheinlich handelt es sich dabei nicht um eine zusätzliche Erniedrigung von Jesus, sondern es war mit Wasser vermischter saurer Wein. Man könnte sagen Weißweinschorle. Und das war das alltägliche Getränk der Arbeiter und Soldaten damals, dass sie deswegen auch am Kreuz zur Hand haben. Das geben sie ihm und dann stirbt Jesus. Soweit das Geschehen, protokollarisch vermerkt von Johannes. Aber was bedeutet das? Was ist die Botschaft dieser Hinrichtung? Johannes liefert nicht nur diese Fakten, er liefert auch eine Deutung. Johannes macht mit seinem Bericht deutlich, erstens an Karfreitag erfüllt sich Gottes Plan. Genau, jetzt kann die nächste Folie. Unter dem Kreuz von Jesus sitzen 4 römische Soldaten. Sie würfeln um sein Untergewand, das ihm ausgezogen war. Denn nach römischem Recht standen dem Hinrichtungskommando die Habseligkeiten der Verurteilten zu. Sie würfeln darum. Das ist klug, denn wenn man das Untergewand zerteilt, hat keiner was davon. Johannes erwähnt hier eine scheinbare Nebensächlichkeit. Und zwar, dass das Untergewand ohne Naht ist, von oben bis unten durchgewebt an einem Stück. Wahrscheinlich hat das für Johannes eine tiefere symbolische Bedeutung. Zum einen, weil das Gewand des hohen Priesters aus einem Stück gewebt ist und keine Naht hat. Und Jesus deswegen in seinen Augen hier als der wahre hohe Priester in Erscheinung tritt. Zum anderen wird dadurch eine Spannung deutlich zwischen dem nackten, zerrissenen, zerbrochenen Körper von Jesus, der gedemütigt am Kreuz hängt, und seinem Untergewand, das sich die rauen Soldaten, aus welchem Grund auch immer, sich nicht zu zerschneiden trauen. Damit zeigt Johannes, dass auch wenn Jesus äußerlich gebrochen ist, ein gebrochener Mensch, geschunden, der Kleider beraubt, dass trotzdem sein Inneres symbolisiert durch das Untergewand, dass sein Innerstes nicht zerrissen werden kann. Selbst in diesem Moment der größten äußeren Anfechtung kann also die Integrität Jesu nicht zerstört werden. Das macht Johannes durch diesen kleinen Zusatz deutlich, dass Jesus auch in diesem Moment seiner Liebe und seinem Auftrag treu bleibt. Bei diesem Geschehen von den Soldaten, die um das Gewand von Jesus würfeln, steht da aber auch noch ein anderer kurzer kleiner Hinweis. Damit die Schrift erfüllt würde. Johannes will auch damit uns etwas Wichtiges zeigen. In der Passionsgeschichte von Johannes finden wir nämlich mehrfach diesen Hinweis auf die Schrift. Zum Beispiel dann auch später, als Jesus mit trockener Kehle nach Wasser ruft und sagt, er hat Durst. Beides, das Würfeln und auch das Rufen nach Wasser, ist auf den ersten Blick eine unbedeutende Nebensächlichkeit. Doch zeigen uns gerade diese beiden Notizen, was hier eigentlich geschieht. Beide Stellen sind nämlich ein Verweis auf Psalm 22. Dieser Psalm ist wie so eine Art Folie, den man über die Kreuzigung von Jesus drüberlegen kann. Alles, was Jesus am Kreuz durchmachen wird, ist in diesem Psalm beschrieben. In dem Psalm 22 findet sich auch der klagende Ruf, Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diesen Ruf, den wir dann auch später im Neuen Testament, im Matthäusevangelium finden. Und auch die Verspottung durch die römischen Soldaten ist im Psalm 22 vorgezeichnet. Hier merken wir, durch diese kleinen Anfügungen von Johannes, damit die Schrift erfüllt würde, merken wir, im Leiden von Jesus erfüllt sich Gottes Plan. Die alten Bibelworte, wie zum Beispiel aus Psalm 22 oder Jesaja 53, den wir eben gehört haben, werden hier am Kreuz auf einmal Wirklichkeit. Damit wird uns als Lesern der Evangelien klargemacht, das, was da am Kreuz geschieht, das ist keine Hinrichtung wie jede andere. Nein, das geschieht nach Gottes Plan. Das alles ist schon von langer Hand vorbereitet und wird jetzt zu seinem Ziel gebracht. Damit will Johannes sagen, Karfreitag ist nicht die große Stunde der Finsternis. Karfreitag ist vielmehr die große Stunde Gottes. Denn am Kreuz scheitert nicht ein armer Judenkönig, ein Aufständiger, ein Rebell. Nein, hier verwirklicht sich Gottes lang angelegter Plan. Die Heilsgeschichte Gottes, die sich schon im Alten Testament zeigt, läuft auf diese Stunde an Karfreitag hinaus. Vielleicht hat jemand von euch schon mal den Film Der Untergang gesehen. Der Film beschreibt ja den Untergang des Dritten Reiches im Bombenhagel von Berlin. Man sieht dort die Verzweiflung und die ganze Erbärmlichkeit der sogenannten Herrenmenschen. Und am Ende ist dann da die absolute Niederlage, ein völliger Untergang. Und so ist das in unserer Welt. Weltreiche gehen unter, Diktatoren gehen unter. Aber bei Jesus am Kreuz, da ist das anders. Obwohl Jesus stirbt, sind seine letzten Worte im Johannesevangelium nicht: das ist das Ende oder das ist jetzt der Untergang oder schon gar nicht, es war alles umsonst und vergeblich. Sondern seine letzten Worte sind: es ist vollbracht. Diese Worte haben eine doppelte Bedeutung. Zum einen bedeuten sie zunächst einfach: Jesus hat es endlich geschafft. Seine Schmerzen und sein Leiden haben endlich ein Ende für ihn. Es ist vollbracht. Die Worte haben aber auch hier wieder eine tiefere Bedeutung. Denn das griechische Wort für vollbracht bedeutet ans Ziel bringen. Wie so ein Marathonläufer, der nach 42 Kilometern erleichtert über die Ziellinie läuft, erschöpft das Ziel erreicht. So ist das gemeint. Wenn Jesus sagt, es ist vollbracht, dann wird damit also deutlich, der Tod von Jesus am Kreuz ist nicht einfach nur ein qualvolles Ende und ein kläglicher Abgang von irgendeinem Versager. Nein, sondern Jesus ist am Ziel. Er hat endlich erreicht, wofür er auf dieser Welt ist. Es ist vollbracht. In seinem Sterben kommt Gottes Plan zur Rettung von uns Menschen zum Ziel. Und wie lautet dieses Ziel? Dieses Ziel ist nicht etwa, dass Gott nur in seinen eigenen Tod hinabsteigt, sondern auch in unseren Tod, damit wir nicht im Tod bleiben, sondern ewig leben. Dieses Ziel, diesen Sieg hat Jesus am Kreuz vollbracht. Und dieses Geheimnis zu bestaunen, zu betrachten, zu feiern, das ist der Grund für Karfreitag heute. Und wir können nur dankbar und staunend davor stehen, innehalten, anbetend. Nicht die großartigen Wunder von Jesus waren das Ziel seines Lebens. Nicht seine wunderbare Ethik, die er uns hinterlassen hat, war seine tiefste Absicht. Sein tiefstes Werk bestand in der Erlösung, in der Befreiung vom Tod und von allem, was Tod bringt, schon in dieser Welt. Das war die Mission von Jesus. Und am Kreuz ist das kein Scheitern, sondern am Kreuz erfüllt sich seine Mission. Deswegen dieser jubelnde Satz: es ist vollbracht, obwohl das äußere Geschehen am Kreuz so grausam war, dass es da eigentlich keinen Anlass zum Jubeln gibt. Daran merken wir, der Tod von Jesus an Karfreitag wird hier bei Johannes schon im Licht von Ostern gesehen. Johannes verschweigt nicht den Durst, er verschweigt auch nicht die menschliche Not von Jesus, aber am Ende ist da eben auch der Blick auf den Sieg, den Jesus gebracht hat. Und dieser Sieg ist ein für alle Mal geschehen. Nichts und niemand kann diesen Sieg jemals rückgängig machen. Es ist vollbracht. An Karfreitag wurde die Welt erlöst. Doch wie kann ernsthaft an Karfreitag ein Sieg geschehen in diesem schrecklichen Ereignis? Wie kann dieser Tiefpunkt ein Höhepunkt sein? Mit unserem Verstand ist das nicht wirklich zu begreifen. Alle Wissenschaft dieser Welt vermag das nicht wirklich zu ergründen. Denn es ist ja ein Widerspruch, dass Gottes Kraft ausgerechnet in der absoluten menschlichen Schwachheit sichtbar wird. Und dass menschliches Versagen keine Grenze, kein Hindernis sind für Gottes Liebe, Gnade und Vergebung. Das ist nicht zu fassen, weil wir Menschen, wir ticken so anders. Das, was groß ist und stark ist, ja, das ist stark. Aber doch nicht das, was schwach ist, da, wo Versagen ist. Aber gerade das ist das Besondere. Und gerade darin liegt das Geheimnis und die Kraft des Evangeliums vom Kreuz. Denn damit ist am Kreuz auch mein Leben bewältigt. Und das ist das, was mich heute an diesem Tag besonders berührt. Dass am Kreuz auch mein Leben bewältigt ist, mit allem, was dazugehört. Weil am Kreuz die Dinge, die normalerweise für uns so hoch und herrlich erscheinen, die wir so für hoch und herrlich halten, unbedeutend werden. Und weil das, was wir als Schwäche und Niederlage ansehen in dieser Welt, zum Sieg werden kann. Deswegen kann durch das Kreuz auch mein Leben zum Ziel kommen. Das ist das Evangelium heute am Karfreitag. Dass durch Jesu Tod am Kreuz auch über meinem Leben steht. Es ist vollbracht. Und steht heute auch über deinem Leben. Es ist vollbracht. Dein und mein Leben mit aller Schwachheit, mit allem Versagen, kann trotzdem bei Gott zu seinem Ziel finden in Ewigkeit. In dem Bericht von Johannes können wir noch eine zweite Sache über das Geheimnis von Karfreitag entdecken. Nämlich, an Karfreitag geschieht Seelsorge. Während Jesus am Kreuz stirbt, stehen vier Frauen unter dem Kreuz von Jesus. Unter anderem seine Mutter Maria. Außerdem der Jünger Johannes. Sie stehen da wie eine kleine erste Gemeinde, die ihm die Treue halten, selbst in dieser schweren Stunde. Alle anderen Anhänger sind verschwunden, sind irgendwo. Und dann richtet Jesus letzte Worte an die Gruppe. An seine Mutter Maria gerichtet sagt er, Frau, siehe, das ist dein Sohn. Damit meint er Johannes, der neben ihr steht. Maria hatte einst die Botschaft von einem Engel erhalten, dass sie schwanger werden würde. Und dann hatte Maria gespürt, wie dieser Kleine in ihrem Leib Purzelbäume schlug. Und schließlich hatte Maria ihn in einem Stall in Bethlehem zur Welt gebracht. Maria hatte als Mutter unzählige Erinnerungen an Jesus. Und sie war dabei gewesen, als er sein erstes Wunder vollbracht hatte. Die Verwandlung von Wasser in Wein bei der Hochzeit zu Kana. Und jetzt, auch jetzt noch hart, Maria bis zuletzt bei ihrem Sohn aus. So sind die Mütter. Wenn ihre Kinder sterben, dann sind sie da, harren aus, hoffen und beten und leiden mit. Vielleicht können wir nur ein wenig nachspüren, dass es eine unfassbar schwere Stunde für Maria gewesen sein muss. Eine furchtbare Situation als Mutter, machtlos unter diesem Kreuz zu sitzen, machtlos keinen Zugriff mehr zu haben auf das, was mit dem eigenen Sohn geschieht, nichts tun zu können. Ob Maria in dem Moment noch an ihr Loblied gedacht haben mag, das sie nach der Ankündigung von Jesu Geburt gesungen hat, er stößt die Gewaltigen von ihrem Thron und erhebt die Niedrigen, er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf? Ich weiß es nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Maria zum Singen zumute war. Umso wichtiger, dass Jesus in diesem Moment Seelsorger durch und durch ist. Er sieht Maria, seine Mutter, er wendet sich ihr zu, fängt sie auf. Sie soll nicht allein sein mit ihrer Trauer, mit ihrem Schmerz. Deshalb diese Worte, siehe, da ist dein Sohn, der sorgt für dich, wenn ich nicht mehr da bin. Als ältester Sohn hatte Jesus die Verantwortung für seine Mutter Maria, denn Josef, ihr Mann, war vermutlich schon lange nicht mehr am Leben. Deswegen nimmt Jesus hier die Fürsorge für seine Mutter wahr, indem er zu ihr sagt, siehe, da ist dein Sohn. Und zu Johannes, seinem Lieblingsjünger, sagt er auch, Sohn, das ist deine Mutter. Und im Nachsatz erfahren wir dann, dass Johannes tatsächlich Maria von diesem Tag an zu sich nahm. Zunächst werden sie in Jerusalem gewohnt haben. Altkirchliche Quellen sagen, dass Maria später dann mit Johannes nach Ephesus ging, als er dort Presbyter war und sie auch dort begraben liegt. Was zeigt uns diese Szene? Sie zeigt uns, dass der sterbende, leidende Jesus Christus, der alles zum Ziel bringt, auch Seelsorger ist. Dass er selbst in dem Moment seiner höchsten Not auch einen Blick für die Sorgen, für die inneren und äußeren Nöte seiner Mutter hat. Er sieht, was sie jetzt braucht. Er sorgt für sie. Sie soll nicht einsam sein, sondern Teil einer Gemeinschaft. Deswegen vertraut Jesus die verlassene Maria seinem Jünger Johannes an. Und darin steckt heute an diesem Tag auch eine wichtige Botschaft für uns. Denn wir dürfen wissen, dass der gekreuzigte, leidende Christus auch unser Seelsorger ist, der auch um unsere inneren wie äußeren Nöte weiß. Er ist Seelsorger seiner Gemeinde. Er, der am Kreuz den ganzen Schmerz und den Hass dieser Welt durchlebt hat, er sieht auch unseren Schmerz, unsere Trauer, unsere Krankheit. Und er ist für uns da und sorgt für uns. Und so wie er seiner Mutter Maria, seinen Jünger Johannes zur Seite stellt, so sind auch wir seit Karfreitag keine verlassenen Waisenkinder, weil der leidende Christus uns in eine neue Gemeinschaft miteinander stellt. So wie diese kleine Gruppe von 4 Leuten, wo es losgeht. Auch uns stellt Jesus in eine neue Gemeinschaft, in der man sich umeinander sorgt. In der wir neben der Freude auch den Schmerz miteinander teilen und uns gegenseitig Kreuze tragen helfen. Ein dritter und letzter Gedanke zum Geheimnis von Karfreitag. An Karfreitag geschieht Heil für die ganze Welt. Wir lesen in dem Bibeltext, dass Pilatus eine Tafel hat anfertigen lassen. Diese setzt er oben auf das Kreuz. Auf der Tafel steht Jesus von Nazareth, König der Juden. Was bedeutet diese Inschrift? Ganz kurz erklärt, Jesus, das ist der Name, zu Deutsch Gott rettet. Von Nazareth, ja, das ist der Ort, von dem er kommt. Und König der Juden heißt, er ist der erwartete Messias. Deswegen legen auch die Hohepriester Einspruch ein bei Pilatus. Aber Pilatus lässt sich von dieser Inschrift nicht mehr abbringen. Jesus ist der erwartete Messias. Und Johannes betont, dass diese Inschrift in 3 Sprachen, Hebräisch, Griechisch und Lateinisch, eingeritzt war. Hebräisch ist klar, die Sprache der Juden. Die anderen beiden Sprachen sind die Weltsprachen von damals. Heute wäre es vielleicht Englisch, Chinesisch, Spanisch. Aber das heißt, alle Passanten, die damals den Hingerichteten sehen, die erfuhren, um wen es sich da handelt. Und das ist Johannes wichtig. Das ist für ihn ein wichtiger Punkt, dass es in allen nötigen Weltsprachen gesagt wird. Denn für ihn hat das Kreuz Bedeutung für die ganze Welt. Das, was an Karfreitag am Kreuz passiert, ist also nicht nur eine Privatsache für einige wenige Menschen, sondern Jesu Tod am Kreuz ändert die Situation für alle Menschen. Das stellt Johannes hier klar. Jesus bringt an Karfreitag die Welt zu ihrem Ziel, zu ihrem Heil. Es ist vollbracht, das gilt für die Menschen damals, für die Menschen heute, für dich, für mich, für alle. Und deswegen ist Karfreitag so ein unverzichtbarer Feiertag, nicht nur für die Gemeinde Jesu, für einige wenige Herausgerufenen aus der Welt, sondern nein, für die ganze Welt. Viele haben heutzutage aber keinen Zugang mehr zu Karfreitag. Das war damals schon nicht anders, wenn wir genau hinschauen. Pilatus war so nah dran und verstand es nicht. Die Soldaten saßen unterm Kreuz und hatten nichts Besseres zu tun, als irgend so ein Würfelspiel zu spielen. Und so waren eigentlich, und wo waren eigentlich die anderen Jünger außer Johannes? Die waren vermutlich aus Angst und Enttäuschung nach Hause gegangen. Auch sie haben es in dem Moment nicht gecheckt. Und so ist vielleicht auch für uns heute nicht direkt eingängig, was da damals wirklich geschehen ist. Und ja, immer wieder sitzen wir Menschen ja der irrigen Meinung auf, wir hätten unser Leben selber im Griff. Wir könnten doch alles, was nötig ist, vollbringen. Manche meinen sogar, selbst mit dem Tod wären wir da irgendwann auch noch fertig. Und deswegen gibt es da nichts zu vollbringen, zu vergeben und zu bereinigen. da braucht es doch keinen anderen, der für uns, für diese Welt stirbt. Aber Johannes lässt in seinem Evangelium keinen Zweifel daran. Christus leidet und stirbt für die Welt, für uns. Dabei bedeutet bei Johannes das für uns, nicht nur für unsere Sünden. Diesen Aspekt meint er auch, ist auch bei ihm zu finden durch die vielen Bezüge zum Passafest. Aber die Bewältigung unserer menschlichen Schuld ist nur ein Teil des Heilshandelns Gottes am Kreuz. Umfassende Bedeutung bekommt der Tod von Jesus dadurch, dass er uns Gottes Liebe zeigt. Dass Jesus durch sein Leben und Sterben Gottes Liebe bis in die tiefste Tiefe menschlichen Elends hineinträgt. Das verändert alles. Dass Gott dem Elend und der Not dieser Welt nicht fern bleibt, sondern selbst am Kreuz seine Liebe durchhält. Am Kreuz sehen wir einen Gott, der nicht nur auf die Erde kommt, sondern der noch einen Schritt weiter geht. Wir sehen einen Gott, der in die tiefsten Leiden geht. Und ich glaube, das ist für uns so wichtig, denn das heißt, wir sehen da einen Gott, der eben nicht nur im Himmel und im Heiligtum, in der Gebetserhörung oder in unserem Lobpreis zu finden ist, sondern da ist ein Gott, der in der Tiefe, in den Tränen, im unerhörten Gebet, in den Schmerzen ist. Also ein Gott, der dort ist, wo wir ihn oft nicht vermuten. Das offenbart sich am Kreuz. Schon in 2. Mose, am brennenden Dornbusch, wo Gott sich Mose vorstellt, sagt er ja, dass er ein Gott ist, der die Schreie der Unterdrückten hört und gekommen ist, um sie zu retten. Und in Jesus Christus am Kreuz wird das Wirklichkeit. Gott kommt in das Unheil, in das Leiden dieser Welt. Und das heißt, Gott ist auf das Engste mit der leidvollen Geschichte dieser Welt verknüpft. Er verknüpft sich selber mit dieser leidvollen Geschichte. Das verändert alles. Nicht nur für uns, nicht nur für ein paar Menschen, sondern für die ganze Welt. Und deswegen wird Jesus als der Messias Israels nicht nur auf Hebräisch, sondern auch auf den Sprachen der Welt proklamiert von Johannes, damit die Welt und damit auch wir selbst erkennen und glauben, wie groß Gottes Liebe zu uns ist. Und darum übrigens entsteht auch unter dem Kreuz auch die Keimzelle einer neuen Gemeinschaft, einer neuen Familie, in der man sich in Liebe umeinander kümmert. Weil Jesus, Gottes Sohn, die Liebe Gottes mitten im Elend dieser Welt am Kreuz verherrlicht und groß gemacht hat. Deswegen können auch wir Schmerz miteinander teilen und Schmerz miteinander aushalten. Weil Jesus uns das vorgelebt hat. Am Ende ist und bleibt das ein Geheimnis, warum das Gott so tut auf diese Weise. Aber ich wünsche uns, dass seine Liebe uns heute ansteckt, dass wir seine Liebe nachahmen. Amen.